Es ist manchmal schon verrückt, oder? Man lebt miteinander, man ist freundlich zueinander und irgendwann passiert etwas und man muss sich entschuldigen. Das Problem ist, in diesem Leben werden wir aneinander schuldig. Das kann durch irgendwelche Sachen sein. Ich denke, das wissen wir alle. Das ist das Problem. Und dann sagen wir Schweizer etwa, oh, ich entschuldige mich für das und das. Und da hat mir einmal ein guter Freund, lieber Bruder, erzählt, das habe ich mal gemacht und habe einen Rüffel bekommen. Der war Autoverkäufer und Geschäftsleitungsmitglied in einer Garage. Und dann hat er an eine wichtige Sitzung sollen und ist im Stau gestanden. Und kommt 10 Minuten zu spät an die Sitzung. Und er hat gewusst, oh, der Chef, der hat das gar nicht gern, wenn man nicht zur Zeit an der Sitzung da ist. Dann ist er rein in den Sitzungsraum, dann ist es ruhig geworden, dann hat er gesagt, ich entschuldige mich, ich bin im Stau gestanden. Dann hat der Chef gesagt, könnt ihr gar nicht. Könnt euch jetzt auch entschuldigen. Wenn schon, könnt ihr um Entschuldigung bitten und dann tun wir euch entschuldigen. Aber ihr könnt euch nicht selber entschuldigen. Stimmt. Eigentlich sollten wir sagen, bitte, tut mich entschuldigen. Entschuldigen. Die Schuld bringe ich selber nicht weg. Ich kann das nicht. Wenn ich an jemandem schuldig geworden bin, dann muss ich um Entschuldigung bitten. Aber das ist so fest in unserem Sprachgebrauch, dass wir es gar nicht merken. Es ist ja nicht böse, wenn wir sagen, oh, Entschuldigung, oder ich tue mich entschuldigen. Manchmal sagt man sogar noch, ihr müsst mich entschuldigen. Nein, das muss niemand. Wenn sie wollen, dann können wir froh sein, ja. Aber es muss niemand. Schuld, das hat es schon immer gegeben. Und als ich so geschaut habe oder mir überlegt habe, wo gibt es in der Bibel Schuld, dann ist mir als erstes da in den Evangelien, dass die Geschichte, die Gleichnis eigentlich in Sinn kam von dem Knecht, der an seinem Meister 10'000 Talente schuldig war. Ein Talent war ein Tageslohn von einem Taglöhner damals. Dann habe ich angefangen zu rechnen. 10'000 durch 365. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Blödsinn. Es gibt ja noch 52 Sonntage. Nehmen wir einfach mal 300 Tage, die der arbeitet im Jahr. 10'000 durch 300. Jetzt muss der über 30 Jahre lang arbeiten, für die Schuld abzuzahlen. Wenn er für sich keine Rappen braucht, dann hat er keine Chance. Und darum hat der Meister dort auch zu ihm gesagt, der ist mir so viel schuldig, fallen da ins Gefängnis, verkaufen seine Frau, seine Kinder als Sklaven und seine Güter, die er ein bisschen hat, dass wenigstens noch ein bisschen etwas Geld gibt, aber tut da ins Gefängnis. Dann ist er zu Boden und hat um Vergebung gebeten und gesagt, ich mache alles, um wenigstens einen Teil zurückzuzahlen. Ich will sogar alles zurückzahlen, aber bitte tu das meiner Familie nicht an. Und der Meister sagt, okay, wenn du so bittest, ich vergib dir die Schuld, ich erlasse. Der hat gar nichts mehr zurückzahlen. Dann geht er raus und trifft einen anderen Knecht an und der ist ihm 100 Dinar schuldig. Dann hat er gesagt, zahl mir das sofort zurück. Und ich sagte, ich kann gerade nicht im Moment. Hat er ihn ins Gefängnis gefallen und hat gesagt, der kommt erst wieder raus, wenn ich die 100 Dinar habe. Der Meister hat das gehört und hat nachher den Knecht wieder zu sich gerufen und hat ihn verurteilt, lebenslänglich. Ein unbarmherziger Knecht. Ihm wäre sehr viel vergeben worden. Aber er war nicht bereit, sie zu vergeben. Interessant für mich war, dass das Gleichnis als Geschichte dort steht, wo Jesus an Petrus sagt, Petrus, du musst nicht 7-mal vergeben. Du musst 70-mal 7-mal vergeben. Und jetzt erzählt er eine Geschichte und ist die Geschichte gekommen. Und er hat dem Petrus sagen und auch uns heute, von Gott ist uns so viel vergeben, dass wir ohne weiteres den anderen Menschen sollten können vergeben, wenn wir die Vergebung von Gott haben dürfen annehmen. Da gibt es noch ganz andere Schuld, die man mit Geld nicht mehr gut machen kann. Der Judas hat Jesus verraten. Für das hat er 30 Silberlinge bekommen, ist ein bisschen mehr als der Dinar. Und als er das gemacht hat, hat er derart ein schlechtes Gewissen bekommen, dass er zurück ist zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten und das Geld hat wollte zurückgeben. Ich sagte, nehmen wir nicht mehr. Das ist dein Problem, deine Schuld. Und dann hat er das dort in den Raum hineingeworfen und ist fort und hat sich erhängt. Ist mit dieser Schuld nicht fertig geworden. Er hätte auch nicht mehr zurückzahlen und nicht mehr gut machen. Oder eine andere Geschichte, da geht es eigentlich nur um faule Ausreden. Da sind wir manchmal gut in faulen Ausreden. Da hat ein Mann zu einem Gastmahl eingeladen und hat gesagt, dann ist er das Gastmahl. Und wo alles bereit war, hat er seine Diener geschickt und gesagt, jetzt könnt ihr die Leute, die eingeladen sind, gehen, sagen, es findet jetzt statt, wir sind bereit, sie sollen kommen. Und dann heisst es, und sie fingen alle einmütig an, sich zu entschuldigen. Ja, wir können nicht kommen. Der eine hat erzählt, er habe jetzt gerade geheiratet und jetzt will er mit seiner jungen Frau zusammen sein. Das ist ein bisschen komisch, oder? Wenn er gerade geheiratet hat und mit der Frau zusammen sein will, dann soll er in die Flitterwoche. Und wenn die schon vorbei sind, dann kann er ja seine Frau einladen an das Fest und mit ihr kommen. Ein anderer hat gesagt, ich habe gerade ein paar oder zwei paar neue Ochsen gekauft und die gehe ich jetzt ausprobieren. Doch eine birrenreiche Entschuldigung. Oder tut ihr so Auto kaufen heute? Zuerst kauft man es und dann geht man es ausbieren. Sicher nicht, oder? Macht zuerst eine Probefahrt und wenn man einverstanden ist, dann kauft man es. Dann ist gut, das nehme ich. Das ist faule Ausrede. Und dann gibt es noch einen, das hat mich einmal mehr berührt, der Pilatus. Natürlich ist er schuldig geworden. Aber der war jetzt in einer Position, wo er in etwas reingeschlittelt ist, was er eigentlich gar nicht wollte. Der hat dreimal hintereinander gesagt, Lukas 23, Vers 4, Vers 14, Vers 22, ich sehe keine Schuld an diesem Menschen. Jesus ist unschuldig. Was stürmt er? Ich habe ihn verhört, es gibt keine Schuld bei dem. Und nachher haben die immer wie Leute gerufen, das Volk ist aufgewiegelt worden, kreuzigen ihn, hinweg mit diesem. Und dann haben die religiösen Führer, der Pilatus, noch ganz fies unter Druck gesetzt. Sie haben gesagt, der Mann sagt, er sei König. Das hat er übrigens dem Pilatus bestätigt. Ich bin König der Juden, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aber ich bin ein König. Und jetzt haben die religiösen Führer gesagt, er sagt, er sei König. Der Kaiser in Rom will keinen König neben sich. Wenn du den nicht loslässt, sagen wir dem Kaiser, dass du hier in diesem Gebiet, wo du eigentlich Prokurator bist, ein König loslässt. Eine Konkurrenz zum Kaiser. Da hat der Pilatus gewusst, wenn die mich verteufeln, dann bin ich meine Karriere los und wahrscheinlich das Leben auch noch gerade. Jetzt kommt er in Druck. Was mache ich jetzt? Und wir kennen die Geschichte, was er macht. Er sagt, es ist gleich das Passa und auf das Passa tue ich immer einen freilassen. Wir haben einen Terrorist, könnte man heute sagen, der Barabbas. Und wir haben den Jesus. Welchen weiter, als ich ihn freilasse? Er sagt, lass der Barabbas frei. Pilatus ist auch mit diesem Trick nicht durchgekommen. Am Schluss hat er gesagt, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Und jetzt könnt ihr ihn haben und dann kreuzigt ihn halt. Aber römische Soldaten mussten es machen. Und der Pilatus musste sagen, okay, dann könnt ihr es machen. In dem Sinne ist er schuldig geworden. Er hätte das nie wollen, aber lieber das als seine Karriere opfern. Er ist in Druck gekommen. Und manchmal kommen wir auch in Druck, vielleicht mit Kollegen, vielleicht mit Arbeitskollegen, mit weiss ich was, irgendwo. Man macht zusammen etwas und plötzlich tun zwei, drei von dieser Gruppe mauscheln etwas. Hinten drin kommt es raus und jetzt ist man da mit, jetzt hängt man drin. Dabei hat man gar nie mauscheln eigentlich. Aber es ist jetzt einfach passiert. Settings gibt es auch. Was es noch gibt, sogar Jesus hat mir eine Schuld angehängt. Das ist ganz interessant. Bei der Kreuzigung, bei den Römern, hat man meistens der Schuldspruch als Kreuz geheftet. Und bei Jesus hat es das berühmte Inri gehabt. Jesus, Nazarener, König Rex der Juden. Sogar noch der zieht die Schriftgelehrten nochmal zum Pilatus und haben ihm gesagt, schreib nicht, er sei der König der Juden, sondern schreib, er habe gesagt, er sei der König der Juden. Und dann hat zum Pilatus aber doch gelenkt, das Gestürm. Hat er gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und das ist geblieben. Schuld. Irgendwo wissen wir, dass wir alle Schuld haben. Und diese Begründung hier, die ist eigentlich ganz eigenartig. Paulus schreibt da im Römerbrief, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Menschen haben nie eine Entschuldigung können sagen, wir haben Gott nicht gekannt. Man kann ihn durch Nachdenken an den Werken in der Natur, in der Schöpfung wahrnehmen. Das ist heute recht schwierig. Weil man wird gelehrt, von klein auf, es sei alles zufälligerweise entstanden. Und dann hat sich das entwickelt. Wir kennen das, die Evolutionstheorie. Und weil die seit Jahrzehnten, schon über ein Jahrhundert jetzt, einfach verzählt wird und sogar gelehrt wird und man das so mitbekommt, glaubt man es einfach. Schließlich die es einem erzählt haben, glauben sie auch. Der Lehrer hat es geglaubt, die Eltern haben es geglaubt, die Schulkameraden haben es geglaubt, dann muss es schon wahr sein. Ich habe letzthin ein Editorial gelesen, in einem Heftli, und da hat der Autor geschrieben, es ist nicht so einfach, wie eine Lüge als wahr erscheinen. Man muss sie nur relativ einfach formulieren und dauernd wiederholen. Dann glaubt es jeder. Für mich ist Evolutionstheorie eine grosse Lüge. Heute glaubt man es einfach. Es gilt als gesetzt und als wissenschaftlich. Obwohl viel auch dagegen spricht. Und da steht das. Nein, seit der Erschaffung der Welt kann man Gott an seinem Werk durch Nachdenken erkennen. Ich kann keiner sagen, ich habe nichts gewusst davon. Das kann man nicht Gott kennen. Mal, man könnte. Noch etwas. Wir haben alle einen Gerechtigkeitssinn. Irgendwo kommt das her, oder? Da sie, die Heiden, ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Ich habe auch mit einem ungläubigen Mann über die 10 Gebote geredet. Am Schluss haben sie ihm gesagt, oder, es wäre doch eigentlich fast das Paradies auf Erden, wenn man sich da daran halten würde. Dann hat er gesagt, nein, nicht fast, das wäre das Paradies auf Erden. Ist aber nicht gläubig gewesen. Er hat gesagt, wenn sich jeder an das halten würde, das wäre schön. Irgendwo haben wir das. Und Gott sagt, die 10 Gebote, das Gesetz, das ist wie in Gedanken in unsere Herzen geschrieben. Irgendwie wissen wir, dass Stellen nicht gut ist. Dass man das Eigentum von einem anderen eigentlich nicht so antasten soll. Auch das Leben nicht. Auch seine Frau nicht. Und dass man eigentlich nicht so einander anlügen sollte. Irgendwo weiss man das. Das ist in unsere Herzen geschrieben. Wir haben den Gerechtigkeitssinn, weil Gott das so in uns hineingelegt hat. Es war Zeit davon. Schuld gibt es im Alltag überall, keiner von uns ist unschuldig. Der Römerbrief sagt das ganz brutal. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Kein einziger, oder? Es gibt keine Gerechten. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Verfehlen die Herrlichkeit. Wie herrlich seid ihr. Habt ihr das Gefühl von euch, ich bin also schon herrlich? Also, ich bin jemand, oder? Und ich bin der, ja, der weisse Westen. Also, ich bin der gerecht, ich zahle dann meine Steuern. Und ich helfe dann ab und zu sogar noch jemandem. Und also, ich bin schon, ich bin recht herrlich, oder? Und jetzt stehen wir oft zweimal vor einem dreimal heiligen Gott, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Der verfälligt die Herrlichkeit. Das reicht nicht. Reicht längstens nicht. Überhaupt nicht. Wir haben nicht genug Herrlichkeit. Der Vers, der kommt gerade noch einmal. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und jetzt geht es weiter. Gott sei Dank geht es weiter in der Bibel. Jetzt heisst es gerade, nächster Vers, so dass sie, die Menschen, ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch die Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bis jetzt haben wir es nur von Schuld gehabt. Jetzt kommt die Sühne. Einer hat für uns gesühnt. Vor Gott längen wir nicht, aber einer hat unsere Schuld gesühnt. Wäre ja schön, wenn ich mit dem Auto irgendwo durchfahren könnte und dann bin ich halt ein bisschen zu schnell oder letzt parkiert und jetzt kommt ein Bussenzettel, oder? Und einer kommt zu mir und sagt, komm, gib mir das, ich zahle das für dich, erledige das. Schön, super. Und Jesus kommt und sagt, ihr längt nicht vor Gott, aber ich habe eure Schuld gesühnt, ohne dass ihr es verdient. Und ihr werdet gerechtfertigt, als gerecht gesprochen. Aus dieser Gerichtsverhandlung kommt der Blütenrein raus. Unschuldig. Das ist gewaltig. Was Jesus da für uns gemacht hat. Seine Gnade wird uns ganz besonders schön gesagt im Kolosserbrief. Die Stelle habe ich wahnsinnig gern. Er hat auch euch, also Gott hat auch euch mit ihm, mit Jesus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wenn wir Buße tun, vergeben werden alle Übertretungen vergeben. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen, durch das Gesetz und entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Dort am Kreuz sind alle unsere Schulden tilgt worden. Ich kann nichts dazu beitragen. Das ist gemacht worden. Das ist ein ganz fantastischer Vers. Es wird viermal gesagt, alle Übertretungen vergeben. Die Schuldschrift ist ausgelöscht. Sie ist aus dem Weg geschafft, weil sie ist ans Kreuz geheftet worden. Sie ist weg. Das ist fantastisch. Sühne. Und der das gemacht hat, ist unser Hohepriester. Wenn wir vor Gericht müssten, brauchten wir nicht einen Hohepriester, sondern dann brauchten wir einen Anwalt. Und das wäre jetzt unser Verteidiger da, unser Anwalt. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen. Das ist noch ein besonderer Vers. He? Schon bei den Israeliten hat es nicht nur Priester gegeben, sondern Hohepriester. Oder? Ich weiss nicht, mit was dass man das heute vergleichen mit Kardinal vielleicht. Aber da heisst es, dass sogar ein Hohepriester täglich es nötig hat, für die eigenen Sünden Opfer darzubringen. Der ist nicht besser als sonst irgendjemand, was Sünden anbelangt. Und darum haben wir einen gebraucht, der keine Sünden hat, der nicht für sich muss zahlen, sondern der für die anderen kann zahlen. Und darum hat es so müssen sein, dass ein Unschuldiger, und das kann nur Gott sein, für uns hat müssen Sühne erwirken, und gleichzeitig hat er müssen Mensch sein für unseren Stellvertreter, an unserer Stelle die Sünde tragen. Und Gott hat das so in Jesus Christus werden. Und noch einmal sagt der Paulus, das sei wirklich glaubwürdig und man darf das annehmen, das Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und ich bin der Grösste davon, sagt der Paulus. Er hat gar nicht so Unrecht, er hat ja zuerst gemeint Christi verfolgt. Er hat der Steinigung vom Stephanus zugestimmt. Er hat sich Briefe gegeben, um bis nach Damaskus Christen wieder zurückzuholen, für sie entweder gefangen zu setzen oder zu steinigen. Es war wirklich ein Schlimmer. Aber glaubwürdig ist das Wort, Jesus Christus ist gekommen und er will Sünder retten. Wir dürfen Rettung haben, auch wenn wir der grösste Sünder sind. Ich mache mich besinnen an einen Missionar von Brasilien, und der hat von einem Mörder geredet in einem Gefängnis und der hat eine Übernahme gehabt. Dem haben 3 Finger gefällt. Und dann hat er noch 7 Finger gehabt. Und das war die Übernahme, der Septidedus, wenn ich das richtig sage. Das ist auch auf Portugiesisch 7 Finger. Der 7 Finger, der Septidedus. Und der war im Gefängnis berüchtigt gewesen. Und der hat sich bekehrt. Und ist ein Kind Gottes geworden, ein Mörder. Ja, das ist möglich. Wenn man Buße tut und zu Jesus Christus kommt. Und jetzt, aber wie geht denn das? Ist das so einfach? Was muss ich machen? Wie komme ich Vergebung über? Wie soll denn das vor sich gehen, ganz praktisch? Was muss ich machen, um gerettet zu werden von meinen Sünden? Was ist der Weg? Ich habe gestaunet, das Jahr auf der Riesenflur, weil ich eine Botschaft vorbereiten musste, die ich eigentlich gar nicht haben musste. Die hätte Markus Bischof haben sollen. Aber er ist am Tag vorher der Weg krank geworden, dass er heim musste. Und dann musste ich einspringen. Und dann habe ich auch das Kapitel, wo er darüber reden sollen, auch noch müssen darüber reden. Und dann habe ich das gelesen. Und am Schluss habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist im Alten Testament. Das ist ein Prophet. Im Alten Testament, der Hosea. Und ich habe noch nie eine so eine klare Beschreibung von der Bekehrung gefunden, wie im Hosea. Das kann ja nicht sein. Im Alten Testament geht es noch. Mal, geht. Im Vers 5 schreibt der Prophet über Gott: Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie lieben. Mein Volk, sagt Gott, redet in erster Linie von den Juden, von den Israeliten, Nachkommen von Israel, von Jakob, die sind abtrünnig geworden. Die laufen mir gerne draus. Die laufen davon. Manchmal wollen die nichts von mir. Aber ich will sie gern lieb haben. Väter und Mütter, wenn ihr da seid, wenn ihr Vater seid oder Mutter seid und Kinder habt eben, werdet ihr die nicht gern können lieb haben. Manchmal steht etwas dazwischen, manchmal gibt es Kritz oder ich weiss doch nicht, oder man hat irgendwie einen Abputsch miteinander, soll in der besten Familie vorkommen. Aber eigentlich als Eltern willst du doch dein Kind von Herzen können lieb haben. Auch wenn es missratet. Wenn es auf die schiefe Bahn kommt, warum tut es dir weh? Weil du es lieb hast. Und du willst gern, dass es eben anders wäre. Dass es nicht auf die schiefe Bahn wäre. Und Gott ist genau so. Er ist ein Vater, der sagt, gerne will ich sie lieben. Die, die mir abtrünnig wurden. Und ich finde, besser kann man die Sünde gar nicht beschreiben. Sünde ist nicht einfach, dass man vielleicht mal gelogen hat oder mal gestohlen hat. Oder übertrieben ein bisschen, oder mal ein bisschen einen tötet. Das ist nicht unbedingt das Schlimme an der Sünde. Die Sünde ist, dass man Gott auf die Seite schiebt und abtrünnig ist und sagt, deine Gebote gehen mir nichts an, ich will leben, wie ich will. Punkt. Das ist Sünde. Gott nicht dir geben. Aber er sagt, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Warum? Gerne will ich sie lieben. Das hat mich so berührt, der Vers. Und jetzt, wie bekehrt man sich denn? Umkehr. Wir reden immer von Bekehrung. Bekehrung ist nichts anderes als eine Umkehr. Eben, bis jetzt habe ich gesagt von Gott, ich will selber. Ich löse mein Leben selber. Ich weiss, was ich will. Bin schliesslich erwachsen und gross genug und so weiter. Und jetzt stelle ich plötzlich fest, es läuft nicht so, wie ich will. Und eigentlich müsste ich noch eine Orientierung finden. Und ich finde plötzlich zu Gott. Und darum heisst es hier am Anfang von dem Hosea 14, Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. Denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Okay. Kehret um, kommt zu mir. Ich will euch gerne lieb haben, sagt Gott, aber ihr müsst umkehren, ihr müsst zu mir kommen. Ihr seid durch eigene Schuld ins Unrecht hineingeraten. Aber kommt zurück, aber wie kann man jetzt umkehren? Das ist jetzt interessant, was er sagt. Nehmt Worte mit euch. Das ist fantastisch. Ja, reicht das? Das Portemonnaie nicht mitnehmen. Und möglichst jeden Sonntag ein bisschen viel in Kollekte tun, dass das Gewoll gestimmt ist und die Idee auch segnet. Nein, musst nicht. Du kannst gar nichts zahlen, für das mit Gott in die Ordnung kommst. Das geht nicht. Dass wir zahlen, dass ich etwas gebe, das mache ich, weil ich Gott gerne habe. Aber nicht, weil ich mir damit weiss nicht, was könnte ich verdienen. Überhaupt nicht. Nehmt Worte mit euch. Das reicht. Und jetzt sprecht. Das ist genial, oder? Was für Wort muss ich jetzt mitnehmen? Das wird uns noch vorgekäut im Hosea 14. Jedes Wort wird uns gesagt. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht. Vergib alle Schuld. Wow. Das braucht auf einmal eine Erkenntnis. Ja, vor dem Gott bin ich wirklich schuldig. Vergib mir die Schuld. Und nimm es gut auf. Man muss bitten, weil das ist nicht selbstverständlich, dass er unsere Bitte um Vergebung akzeptiert. Nimm es gut auf. Dass wir das Opfer unserer Lippen bringen, das kostet uns etwas. Ein Opfer kostet etwas. Und leider ist es eben so, also wenn ich an jemandem schuldig werde, in der Regel passiert ja das mit den Menschen, die man am nächsten zusammenlebt. Also wenn ich an meiner Frau schuldig werde, weil ich mich aufgeregt habe, oder weiss ich was, oder zu wenig Zeit hatte, oder irgendwie etwas Dummes hat gesagt, dann kostet mich das etwas, Gott zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe mich ein bisschen daneben benommen. Irgendwie kostet es etwas. Man muss ein bisschen demütig sein für das. Das sind wir nicht gern, oder? Wir haben lieber Recht. Aber man muss Opfer von unseren Lippen, eben Wort, bringen und zugeben, ja, vor dir bin ich schuldig, dass wir schuldig sind. Wir sind das schuldig, Gott zu sagen. Ich muss mein Bekenntnis ablegen, dass ich vor Gott schuldig bin. Das muss ich sagen. Vergib mir meine Schuld. Nimm es gut auf. Ich bitte dich wirklich. Ich bringe das Opfer von meinen Lippen. Das kostet jetzt etwas zu sagen. Bis jetzt bin ich letzt gelaufen. Aber jetzt will ich mein Leben mit dir leben. Und ich bin das schuldig. Bitte, tue mich entschuldigen. Nimm die Schuld weg. Es ist berührend, wie der Hosea das sagt. Und es geht weiter. Er redet nachher weiter und sagt, Assyrien wird uns nicht retten. Wieso Assyrien? Zur damaligen Zeit war das die Weltmacht. Man könnte heute sagen, die USA inklusive Donald Trump rettet uns nicht. Man könnte auch sagen, Russland mit dem Putin rettet uns auch nicht. Oder China mit dem Xi Jinping, oder wie heisst er, rettet uns auch nicht. Die heute Weltmächte sind, oder? Die können uns nicht retten. Wir können es vielleicht in einem Land so gut haben, wenn eine gute Regierung ist, oder wenn dort Wohlstand herrscht, oder so, okay. Aber das rettet mich nicht. Die grösste Macht der Welt rettet mich nicht. Das hilft nicht. Das muss ich einsehen. Ich kann nie einen Herrn, der genug Macht wäre, für mich zu retten. Da kommt der ganze Schöne. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten. Wisst ihr, wie man auf Deutsch sagt? Du, komm mal ein bisschen von deinem höheren Ross oben ab, oder? Eben, nicht stolz. Mit Stolz kannst du nichts mehr machen. Das nützt dir nichts. Du musst demütig sein. In einer anderen Übersetzung heisst es, wir können uns auch nicht auf Schlachtross verlassen. Man ist ja zu dieser Zeit mit Ross etwa in den Krieg gezogen. Stolz ist ein schlechter Berater. Es gibt nichts, was uns hilft. Und auch andere Götter helfen nicht. und das Werk unserer Hände nicht mehr nennen. Das, was wir selber machen können, das kann nicht unser Gott sein. Das hilft nicht. Das, was ich mache, rettet mich nicht. Und sogar selber hergestellte Götze retten mich auch nicht. Weil ohne Gott sind wir wie Waisen. Nur Gott ist barmherzig. Da steht, denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Ohne den Gott bin ich wie ein Waisenkind. Ja, niemand mehr. Die grösste Weltmacht nützt mir nichts. Mein Stolz nützt mir nichts. Was ich selber mit meinen Hängen mache, reicht nicht. Nur du bist barmherzig. Und nur deine Barmherzigkeit kann mir helfen. Sonst gar nicht. Und jetzt sagt Gott dreimal, ich will. Und das finde ich so schön. Eben das, was wir schon gehört haben. Ich will sie heilen von ihrer Abtrünnigkeit. Gerne will ich sie lieben. Ich will für Israel sein wie der Tau. Weißt du, was ihr heute Morgen gedacht habt, was geregnet hat? Ich bin in der Nacht verwacht und habe gehört, wie es aufs Dach tropft. Dann habe ich gedacht, super, endlich fängt es an zu regnen. Und dann habe ich Gott gedankt, dass es regnet. Dass es wieder Wasser gibt. Ich hoffe, es regnet noch ein paar Tage. Ich weiss jetzt nicht, wie lange es ist. Heute habe ich gestaunet, wie fein dass es Gott lässt regnen. Es hätte können Gewitter kommen und dann hätten wir Überschwemmungen gehabt. Oder? Und jetzt ist es fein regnen und der Boden wird langsam angenetzt. Also eigentlich eine ganz grosse Gnade, wenn man es so anschauen kann. Und da sagt Gott, ich will für Israel, für die, die zu mir umkehren, will ich sie wieder da. Tau ist etwas Feines. Ich war mal immer als Bub bei einem Bauer in der Ferien. Und einmal musste ich am Morgen früh durch ein Weizenfeld müssen, weil irgendwie haben wir ein Tier gesucht. Und dann bin ich angefangen laufen und nach ein paar Schritten hatte ich flotsch nasse Hosen gehabt. Vom Tau. Es hat nicht geregnet. Aber wenn der Tau drauf ist und du laufst ein bisschen durch etwas Höchst und noch höchstes Gras, dann bist du nachher einfach nass. Und das lenkt. Der Tau lenkt eigentlich, wenn es genug Tau gibt am Morgen. Gott will das sein. Ich will sie heilen. Ich will sie gern lieb haben. Ich will für sie sein wie der Tau, dass sie genug haben zum Leben. Es ist schön, wie Gott das macht. Und Gott will segnen. Er tut noch so eine Verheißung sagen nach der Umkehr, wenn man zu ihm kommt. Und das ist jetzt ganz schön, wenn er das auch sagt, auch hier in diesem Kapitel. Ich will für Israel sein wie der Tau, es soll blühen wie eine Lilie, Wurzel schlagen wie der Libanon, seine Schösslinge sollen sich ausbreiten, es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Ist doch noch ein gutes Programm, oder nicht? Gott will für uns, dass wir blühen können. Hat er noch nie jemandem gesagt, wow, du bist wie aufgeblüht. Wo die Neuigkeit hast du bekommen, bist du gerade aufgeblüht, oder? Das meint man positiv. Ist noch nie einer negativ aufgeblüht. Man blüht positiv auf. Du kannst Wurzeln schlagen, du weißt, woher du gehörst. Jetzt hast du endlich Boden unter den Füßen. Jetzt hast du einen Grund. Jesus Christus ist mein Retter. Das ist mein Boden. Ich kann Wurzeln schlagen. Und wenn man Wurzeln schlägt und blüht, kann man sich ausbreiten. Dann gibt es Schössling, dann gibt es mehr, es gibt Frucht. Und dann wird man noch schön, innerlich vor allem, und geht einen Wohlgeruch ab, man ist nett. Interessant, die Vergleiche, die da gezogen werden in der Bibel, aber eigentlich ein wunderschönes Bild von Gott, der segnen will. Ich will für sie wieder da, ich will, dass sie blühen, dass sie Wurzeln schlagen, dass sie sich ausbreiten, dass sie innerlich schön werden, zufrieden werden. Wenn du in ein zufriedenes Gesicht rein kannst schauen, dann kann das Gesicht uralt sein, das ist gern noch schön. Weil es einfach zufrieden ist. Da ist Frieden drin. Wohlgeruch geben. Ja, wir dürfen bei Gott im Frieden sein und mit Freude durchs Leben gehen. Es ist ganz schön, was da alles steht. Und am Schluss von diesem Kapitel steht nachher noch der Vers: Wer ist so weise, dass er das einsehe? Und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darauf. Aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Seht doch ein, dass Gott euch lieb hat, dass ihr bei ihm könnt Rettung finden könnt, dass er euch all die schönen Sachen gibt. Ich bin begeistert von diesem Kapitel im Hosea und habe gedacht, das muss man mal so weitergeben. Wenn ihr einen Menschen trefft, der sagt, du, was muss ich machen, um mich zu bekehren? Dann könnt ihr sagen, komm, wir lesen zusammen Hosea 14. Und dann weisst du es. Dann kann man Schritt für Schritt durch das Kapitel gehen. Und das kann man machen, mit Wort zu Gott kommen. Die zentrale Botschaft ist, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben. Ich will für Israel sein wie der Tau. Und damit das so kann sein für uns, hat einer müssen sterben dafür. Jesus ist zur Schuld geworden für die ganze Welt. Eigentlich wegen etwas, was völlig wahr ist. Jesus, Nazarener, der König der Juden. Und für das ist er verurteilt und getötet worden. Für die Wahrheit ist er gestorben. Für unsere Sünden zu sühnen. Das war einfach der Weg, den er gehen musste, damit der Gerechte für uns Ungerechte stirbt. Und das hat mich sehr, sehr berührt, ganz von Neuem, dass Gott das so sagt. Er will uns gern lieb haben. Und ich hoffe, wir können fast das Gleiche sagen und sagen mal, der Gott, den wollen wir auch gern lieb haben. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich wie ein Vater bist. Ein Vater, der seine Kinder von Abtrünnigkeit heilen will, der ihnen helfen will, zum Vater zurückzukommen, umzukehren, weil der Vater das Gute für sie will und weil er sagen kann, gerne will ich sie lieben. Danke, Herr, dass du uns gern hast, jedes dein. Danke, dass die meisten wahrscheinlich deine Liebe schon haben dürfen erfahren. Danke, dass wir dürfen blühen, Wurzeln schlagen, einen Grund haben, Boden haben unter den Füßen, weil wir wissen, bei dir haben wir dürfen Rettung finden. Danke, dass du Frucht schenken kannst, dass du uns so reich segnen willst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Zieh du Menschen zu dir, dass wir wirklich bei dir dürfen Frieden und Rettung finden und mit Freude mit dir durchs Leben gehen. Ja, Herr, es ist längstens nicht alles einfach, das ist klar. Aber du gehst ins Boden, du ziehst vorwärts. Danke, dass du uns lieb hast, von ganzem Herzen. Amen.